Deutschlandfunk Doku.
Deutschland ist das Land der Kulturförderung. Vor allem die alteingesessenen Institutionen wie Theater und Oper bekommen viel Geld vom Steuerzahler und der Steuerzahlerin. Aber wie genau wird das Geld verteilt zwischen Musicals, Konzerten aus alter Musik und Pop, der freien Szene und den Clubs? Und welche gesellschaftlichen Gruppen profitieren am meisten von den Steuergeldern, weil sie die geförderten Angebote nutzen oder sich als Kreative selbst verwirklichen dürfen? Das haben wir uns 2018 gefragt und daraus ist die Sendung entstanden, die Sie gleich hören können. Ein paar Details haben sich seitdem verändert. Susanne Laukwitz-Aulbach ist nicht mehr Kulturdezernentin der Stadt Köln. Die Förderung ist im aktuellen Kulturfinanzbericht, nicht zuletzt auch infolge der Corona-Pandemie, von 9,9 Milliarden auf insgesamt 14,5 Milliarden gestiegen. Aber dass Theater und E-Musik, also ernste Musik, den Großteil davon bekommen, das ist immer noch so. Und Oliver Rehse, mit dem wir darüber gesprochen haben, ist auch nach wie vor Intendant am Berliner Ensemble. Die Trennung zwischen E und U, also vermeintlich ernster und unterhaltender Kultur, steht weiterhin. Und das, obwohl die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth 2021 mit dem Vorhaben angetreten ist, den Kulturbegriff zu erweitern und E und U nicht mehr zu unterscheiden. Sie hat auch wirklich die Fördersumme für Popbands und Clubs erhöht. Aber Kulturförderung, das ist und bleibt in Deutschland Sache der Länder und Sache der Kommunen. Und die sind nach wie vor am vermeintlich Ernsten orientiert. Oder, wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, am Klassismus. Wer hat, dem wird gegeben. Auch in der Kultur.
Das, was in Deutschland überwiegend gefördert wird unter Kulturförderung, das sind insbesondere die Theater, die Museen, die Konzerthäuser.
Kulturförderung, wenn man es jetzt mal so ganz drüber hinweg sagt, sollen die Künstlerinnen und Künstler davon profitieren, das ist klar, aber natürlich auch alle Bürgerinnen und Bürger.
Damit erreichen wir in Deutschland so gerade mal Pi mal Daumen 10% der Bevölkerung.
Ich glaube nicht, dass es nur 10% sind.
Und ich glaube, darum geht es immer in Kunstbetrieben, dass es so etwas gibt wie so eine In-Group, Leute, die sich kennen, die überhaupt sich Sachen weitergeben, aber auch Informationen zirkulieren lassen.
So wie heute Oper betrieben wird, ist es eine völlig neue Kunstform auch geworden. Und dann ist es gar nicht mehr diese übliche Oper, wie man früher gesagt hat, da kommen die Damen mit dem Nerzjäckchen, sondern es ist ein ganz breiter Teil der Bevölkerung.
Die Kulturumverteilungsmaschine.
Geht ihr in die Oper?
Nee, höchstens mal mit Oma, aber das ist auch schon länger her.
Wer hat, dem wird gegeben.
Warum nicht?
Weil ich finde es ein bisschen langweilig.
Von Ina Plutroch.
Gehen Sie auch in die Oper?
Nee.
Warum?
Ist nichts für mich. Rockkonzerte und ähnliches, aber Oper, glaube ich, ist mir zu anstrengend.
Ja, und es ist ja so, dass Sie ja indirekt mit den Steuern zahlen, Sie ja die Oper mit, die Rockkonzerte. Da müssen Sie alles aus eigener Tasche zahlen, ohne das Steuergeld.
Nein. Aber dass die Opern so teuer sind und dass ja jeder Platz so viel Geld kostet für die, sag ich mal, Kulturelite, das ist schon heftig.
Die Oper oder alle zahlen, wenige gehen hin.
Herzlich willkommen.
Besuch bei Susanne Laukwitz-Aulbach. Sie ist die Kulturdezernentin der Stadt Köln. Ihr Büro liegt mitten in der Kölner Innenstadt. Obwohl es heiß ist, trägt sie ein Jackett und einen lockeren Schal, der zum rosablauen Make-up ihrer Augen passt. Sie kommt aus einer Kulturfamilie, betont sie selbst. Vater Schauspieler, Mutter Opernsängerin.
Kommt es gut rüber?
Ja.
Die Stadt Köln gibt 2018 4% ihres Gesamthaushaltes für Kulturförderung aus. 182,8 Millionen Euro. Die Bühnen Köln erhalten den größten Anteil, 67,8 Millionen. Am meisten bekommt davon die Oper, knapp 36 Millionen.
Also ich bin nie jemand, der...
Haben Sie mal so ein konkretes Beispiel? Ich bin nämlich überhaupt keine Operngängerin, auch keine Musicalgängerin.
Ich nehme jetzt gerade eine Oper, die mit am meisten gespielt ist. Sie gehen in eine Zauberflöte, die diese wunderbare Mozart-Musik trägt und ihnen ins Herz legt und auf der anderen Seite vielleicht durch diese Licht- und Schatteninszenierung von Königin der Nacht und so weiter ihnen nochmal vor Augen führt, wie ist das momentan eigentlich mit unserer Gesellschaft? Das ist, glaube ich, immer eine besondere Investition wert.
Und das Musical? Warum bekommt das keine Förderung?
Musical ist ein toller, schöner Schein und da gehe ich auch gerne mal hin, aber es ist auf Gewinnmaximierung natürlich getrimmt. Und das ist eigentlich das, was wir nicht wollen. Sie können heute für 10, 12 Euro in die Oper gehen. Das kriegen Sie kaum beim Kino hin. Und ich glaube, beim Musical wahrscheinlich auch nicht.
Jeder, der die Oper besucht, bekommt von der Stadt Köln ungefähr 165 Euro zu seinem Ticket dazu.
Aber die Oper kann ja auch nur so günstig sein, weil sie diese Förderung hat. Und sie kann auch nur nicht so marktwirtschaftlich denken wie das Musical, weil es diese Förderung
hat. Das ist völlig richtig.
Ist es doch irgendwie krumm zu sagen, na, wir fördern das Musical nicht, weil es marktwirtschaftlich denkt. Es kann ja gar nicht anders, oder?
Ja, das können Sie jetzt natürlich schieben, wie Sie wollen.
Theoretisch kann sich jeder den Opernbesuch leisten. Ein Standardargument für Kulturförderung: Oper, Theater und Museum soll allen Bevölkerungsschichten zugänglich sein. Klappt in Köln auch, findet Susanne Laukwitz-Aulbach. Denn die Oper hat sich erneuert und geöffnet.
Und das ist dann nicht mehr das Bildungsbürgertum, was immer sehr gut akademisch ausgebildet ist und viel Geld nach Hause bringt.
Die Fastbesucherbefragung Freie Szene Köln von der Rheinischen FH Köln aus dem Jahr 2018 beweist das Gegenteil. Nur 11% aller Kölner gehen zumindest einmal im Jahr in die Oper. Das heißt, 89% gehen nie. Ein Kartenabreißer, Mitte 20, Student in Köln.
Wir arbeiten auch in der Oper teilweise. Und da ist dann schon wieder eine andere Geschichte.
Der junge Mann steht im Schauspiel Köln am Einlass und kontrolliert die Karten der Besucher, hängt ihre Jacken auf. Hier kommt er hin und wieder mit den Gästen ins Gespräch.
Oper, das ist fast nicht möglich. Oder wenn, dann kommt es einem so ein bisschen vor, als ob einem niedergeredet wird. Als ob da irgendwie so das Hierarchiegefälle ganz klar ist. Ich bin hier und du bist hier.
Ja, aber worin äußert sich das so ganz konkret?
Manchmal wird dann nicht so richtig gegrüßt. Wenn man an der Garderobe steht hauptsächlich, wird einem so die Jacke hingehalten. Und das war's dann.
Das ist ganz klar, da haben sie keine Handwerker, da haben sie natürlich keine Bauern, keine Industriearbeiter.
Berthold Seliger ist Autor und Opernfan.
Sondern haben sie Zahnärzte und Apotheker und Professoren im Publikum und Lehrer natürlich.
Also, das heißt, die sich das eigentlich eh leisten könnten, ganz teure Tickets zu
kaufen. Ja, das eben. Deswegen muss man das ja intensiv diskutieren.
Und deshalb hat Seliger Klassikkampf geschrieben. Ein Buch über den beklagenswerten Zustand der deutschen Klassikszene.
Die klassische Musik ist heute wieder eine Kultur der Eliten. Und zwar sowohl der Bildungselite als auch der klassischen, also wirtschaftlichen Elite. Natürlich denkt und handelt die Elite anders als die große Menge der Bevölkerung. Und ebenso natürlich pflegt die Elite eine andere Kultur. Allerdings betreibt sie diese Kulturpflege heute nicht mehr nur im stillen Kämmerlein, sondern bevorzugt öffentlich.
Ich habe es jetzt gerade am letzten Sonntag erlebt in der Berliner Philharmonie. Da war Sibelius vor der Pause und nach der Pause Schostakowitsch-Symphonie, die ich unbedingt sehen wollte. Und dann die Nachbarn so sich gegenseitig, weißt du denn, was heute gespielt wird? Wo man also denkt, okay, warum seid ihr jetzt da, wenn ihr noch nicht mal wisst, welche Werke gespielt werden? Und beim Ring war eben so, dass ältere Nachbarn, die da neben uns saßen, dann vor der Aufführung gesagt haben, oh, jetzt noch mal 4 Stunden diese lange Aufführung aushalten. Boah, also wo ich dann wirklich nur sage, Begeisterung hört sich anders an.
Berthold Seliger veranstaltet eigentlich Konzerte von Künstlern wie Patti Smith oder Rufus Wainwright. Aber klassische Konzerte oder Oper liebt er eben auch. Für diese ernste Musik wünscht er sich mehr Offenheit und echtes Interesse.
Das zeigt, dass es eigentlich zum Teil irgend so was Dünkelhaftes ist. Zu diesem bürgerlichen Status gehört es dazu, dass man auch in die Oper geht.
Die staatliche Kulturförderung ist Sache von Bund, Ländern und Kommunen. Sie ist zuletzt auf 9,9 Milliarden gestiegen, sagt der Kulturfinanzbericht 2016. Aktuellere Zahlen gibt es nicht. Das sind 1,7% des Gesamtetats der öffentlichen Haushalte.
Man würde unterscheiden wollen, einmal zwischen dem Argument, dass Kulturförderung gemacht wird von eher rechten Parteien, also in Deutschland der Union und der FDP, um ihre eigene Klientel zu befriedigen oder glücklich zu machen.
Niklas Podrafke ist Wirtschaftswissenschaftler am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in München. Er beschäftigt sich damit, wie die Politik Steuergelder einsetzt und warum.
Es gibt einen Zweitrundeneffekt, von dem eben auch ganz klar Geringverdiener profitieren. Und der Kanal ist der, dass durch Kulturförderung erstmal in Städten besonders gut ausgebildete Leute gehalten werden oder sogar angelockt werden. Und so werden halt in der zweiten Runde, wenn Sie so wollen, durch die Kulturförderung eben auch entweder neue Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich geschaffen oder wenn einfach die Unternehmen boomen in Städten, wo es gute Kulturförderung gibt, dann steigen eben auch die Löhne für gering Qualifizierte.
Und die linke Seite, SPD, die Grünen, die Linke, möchte Theater und Oper für alle öffnen.
Für ihre Klientel, für vielleicht weniger gut Ausgebildete und Bürger mit geringerem Einkommen, die sich aus freien Stücken halt nicht in die Oper begeben würden oder ein Theaterstück besuchen würden, weil es zu teuer ist.
Dieser Anspruch bestimmt seit gut 40 Jahren die Kulturpolitik.
Kultur für alle. Oder jeder soll ein Bildungsbürger werden.
Thomas Renz war 10 Jahre lang Kulturwissenschaftler an der Universität in Hildesheim.
Im Grunde genommen hat da der schlaue Hilmar Hoffmann Ende der 70er Jahre diese ganzen Diskussionen der neuen Kulturpolitik auf einen Punkt gebracht.
Das heißt, wir müssen, was mit den Steuergeldern aller aufgebracht wird, nämlich die kulturelle Infrastruktur, auch allen Menschen zugänglich machen, um ihrer selbst willen.
Sagte der kürzlich verstorbene Politiker im Deutschlandfunk.
Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Art restaurative Phase, weil viele Theater auch erstmal wieder aufgebaut werden mussten, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg zerbombt wurden. Damals gab es noch keinen Fernseher und auch Kino war noch nicht so verbreitet und entsprechend war das Publikum noch immer breiter da. Aber in den 70er Jahren wurde eben deutlich, das, was in den deutschen Kultureinrichtungen gemacht wird, ist doch Kultur für eine ganz kleine Elite. Und das Ziel von überwiegend auch sozialdemokratischen Kulturpolitikern in der damaligen Zeit wie Hilmar Hoffmann war, eben Kulturangebote per se zu öffnen für alle. Und daraus ist dieser Slogan Kultur für alle geworden.
Das hieß damals allerdings nur, was das Bildungsbürgertum liebt, sollen künftig alle lieben. Und nicht etwa, dass die Vorlieben der anderen Milieus, Musical, Schlager, Comic, in gleichem Maße gefördert werden.
Ja, natürlich steht dahinter ein Menschenbild, das man auch als sehr idealistisch ansehen kann, nämlich an sich die Vorstellung, dass in jedem Menschen ein, sagen wir es mal so, ein Bildungsbürger schlummert, der nur noch nicht entdeckt ist. Dass es also möglich sein müsste, jeden Menschen für Kunst zu interessieren.
Wolfgang Ulrich ist Kunsthistoriker und Autor.
Da wundere ich mich auch, dass man diesen Anspruch hat. Kein Kulturpolitiker oder Universitätsangehöriger oder so würde den Anspruch erheben, jeder Mensch müsse sich mit Kants Kritik der reinen Vernunft beschäftigt haben oder das gar im Original gelesen haben. Da würde man von vornherein sagen, ja, das ist was für eine Elite.
Das Museum. Oder damit alle lernen, was deutsche Kultur ausmacht.
Das, was die Museen dann präsentieren, das, was dann gelernt werden soll, rezipiert werden soll, ist die Geschichte des Abendlandes, also die Kulturgeschichte.
Die Soziologin Valerie Moser hat ihre Doktorarbeit über bildende Kunst als soziales Feld geschrieben. Untertitel: Eine Studie über die Berliner Szene.
Also man soll dann verstehen, was unsere Kultur ist, wie die entstanden ist, welche Werte dahinter stehen.
Laut Kulturfinanzbericht wurden 2013 pro Bundesbürger knapp 20 Euro für Museen, Sammlungen und Ausstellungen ausgegeben. Also insgesamt 1,9 Milliarden. Scheinbar mit Erfolg. Die Zahl der Museumsbesuche ist seit 2000 gestiegen. Von knapp 100 Millionen Besuchen auf 115 Millionen im Jahr 2015. Wir treffen uns im Museum Barberini in Potsdam. Weißer Marmor, die Decken bestimmt 10 Meter hoch, jedes Wort halt noch für Sekunden im Raum nach. Den Zugang zur Ausstellung bewachten zwei Männer vom Sicherheitspersonal.
Alle, die wir bisher gesehen haben in der halben Stunde, 60 plus.
Ist ja auch nicht besonders attraktiv für Kinder.
Im Museum herrschen strenge Regeln. Niemand lacht, alle flüstern, schnelle Schritte sind genauso verpönt wie dumme Nachfragen.
Das sind ja nicht mal festgeschriebene Reglements, sondern das muss man ja wissen.
Einen Moment. Ja. Valerie Moser demonstriert, was passiert, wenn man doch mal einen Blick aus nächster Nähe werfen möchte.
Also ich dürfte jetzt hier natürlich nicht an das Bild rangehen und das ist jetzt schon mal so ein Verhaltenskodex, den wir im Museum haben.
Wer zu dicht an die Bilder geht, wird vom Sicherheitspersonal harsch zurückgewiesen. Auch wer telefoniert, singt oder isst. Aber wer sagt, dass versunkene Andacht der einzige Umgang mit Kunst ist? Warum nicht lachend durch die Räume rennen?
Das war ganz klar, auch in der Entstehung dieser ersten staatlichen Museen entstand aus dieser neu sich ja auch formierenden bildungsbürgerlichen Schicht, die dann versucht hat, sowas entstehen zu lassen, wie, was ist eigentlich unsere Nation, unsere Kultur?
Oder was ist die Kultur der Bildungsbürger?
Das war ja ganz lange so, dass Malereien immer eine bestimmte soziale Schicht dargestellt haben.
Die reichen und einflussreichen Medici in Florenz zum Beispiel, die mithilfe der Malerei ihre Macht zementierten. Die Galerieszene wiederum ist denjenigen vorbehalten, die das Spiel um kunstinteressierte Kaufkraft zu spielen verstehen.
Eine Galerie kann ja jeder reingehen. Im Prinzip ist es für alle offen. Aber es funktioniert trotzdem. Es ist eine sehr ausschließende Szene.
Aber warum denn?
Weil es einer bestimmten Habitus, das bringt es jetzt am besten auf den Punkt, benötigt, um da überhaupt wahrgenommen und in ein Gespräch zu kommen. Das sind die feinen Unterschiede, wie man auftritt, wie man angezogen ist, wie man spricht. Es sind auch natürlich diese materiellen Dinge, welches Auto und, aber nicht nur. Pierre Bourdieu spricht auch von Verkörperung. Die kleinsten Bewegungen, die Körperhaltung, die Sprache, wie man Wörter ausspricht, der ganze Körper hat sozusagen das in sich drin. Das kann man auch nicht lernen.
In den riesigen Hallen der Art Cologne sieht man erstaunlich viele junge Menschen, exzentrisch gekleidet, vermutlich Kunststudenten. Dazu ältere Herren und feine Damen, die durch die halboffenen Galerieräume in der Messehalle flanieren, als wären sie in Saint-Tropez.
Gestern war Eröffnung und das ist immer so ein bisschen hierarchisch gegliedert,
sagt die Galeristin Saskia Draxler.
In den ersten Stunden kommen nur Leute mit einer Super-Einladung rein, die sogenannten VIPs. Das sind Kuratoren, Sammler etc. etc.
Am Abend zuvor haben Saskia Draxler und ihr Partner Christian Nagel Vernissage in ihrer Galerie in Köln gefeiert.
Der Raum ist allen offen, jeder kann kommen, es gibt bei der Eröffnung für jeden ein Bier. Das ist ein sozialer Raum, das funktioniert wirklich in den Galerien sehr, sehr gut.
Ja, das halte ich jetzt eher für eine kleine Lebenslüge, die da formuliert wird.
Sagt Wolfgang Ulrich, der Kunstwissenschaftler.
Aber wird es in jedem Fall sehr leicht sein, eine solche Aussage zu widerlegen und zu belegen, dass natürlich nur eine kleine Elite kommt?
Ich wollte das jetzt nicht so idealisiert rüberbringen, ja, ne, dass ich sage, oh ja, es ist allen Teil. Das stimmt nicht.
Verändert hat sich tatsächlich so eine Haltung für mehr Kultur für alle, für eine prinzipielle Offenheit. Aber faktisch im Publikum ist es nicht ablesbar.
Kann ich euch mal ansprechen?
Ja, sehr cool.
Was treibt euch her?
Ja, wir wollen hier Connections aufbauen.
Okay, du versuchst einen Galeristen zu finden.
Genau, richtig. Ja. Wir machen Graffiti, Street Art im weitesten Sinne, Mural Art. Und wir wollen dann einfach auch mal unsere eigenen Arbeiten promoten.
Hast du das Gefühl, die Kunstwelt ist offen, egal wo man herkommt?
Nein, die Kunstwelt ist total geschlossen und deshalb wollen wir uns ja hier mal reinzecken. Ne? Ja, dass man halt sich bei Galerien eigentlich nicht bewirbt oder so, ne? Sondern dass man da, wenn der Enkel von dem Galeristen irgendwie mal ein Bild in der Schule gemalt hat, eher für 20.000 Euro verkauft wird, als wenn das irgendwie ein Fremder macht, der das hochgradig studiert hat. Ne? Also ja, ist natürlich auch immer so eine Frage, wo man herkommt, in welchen Kreisen man groß geworden ist.
Vielleicht ist die Frustration, die Menschen aus anderen Milieus in der Kunstwelt erwartet, dadurch heute nur umso größer. Nach außen geben sich alle offen. Aber wenn es darum geht, Pöstchen oder soziale Anerkennung zu verteilen, dann scheitern die, die keine Galeristenenkel sind, eben doch schneller als die aus guter Familie. Dass jemand aus der Szene diese Zustände zugibt, hat Thomas Renz nur einmal erlebt. Er hält manchmal Vorträge in Museen und Galerien. Zum Beispiel darüber, wie man auch die kulturfernen Bevölkerungsschichten anlockt. Einmal sei ein Mann aus dem Publikum aufgestanden, der ehrlich ausgesprochen hätte, was sich heute sonst niemand mehr zu sagen traut.
Herr Renz, das ist so ein Scheiß, den Sie hier erzählen. Ich habe eine kleine Kunstgalerie und ich möchte nicht die dummen Leute. Ich möchte nur Leute haben, mit denen ich über die Kunst diskutieren kann. Und alle anderen sollen wegbleiben. Und das hat er in so einen richtigen Wutanfall von sich gegeben. Und ich habe zu ihm auch gesagt, das ist genau richtig. Dann machen Sie das Ding, machen Sie für sich und für Ihre kleine Elite Kunst und seien Sie zufrieden. Und rennen Sie nicht diesem Kultur für alle hinterher.
Er muss sich auch nicht rechtfertigen. Schließlich bekommt er ja kein öffentliches Geld.
Das Theater. Oder warum für die Autoren so wenig übrig bleibt.
Ich sage immer, schaut euch den Kunstförderhaushalt eines Bundeslandes an. Sie werden sehen, den größten Batzen bekommt das öffentliche Theater.
2015-16 zählt der Deutsche Bühnenverein 143 öffentliche Stadt-, Landes- und Staatstheater. Bund und Land zusammen haben in der Spielzeit 2,5 Milliarden für die öffentlichen Bühnen ausgegeben, also gut ein Viertel der Gesamtausgaben für Kultur. Susanne Laugwitz-Aulbach, die Kulturdezernentin der Stadt Köln.
Kulturförderung, wenn man es jetzt mal so ganz drüber hinweg sagt, sollen natürlich die Künstlerinnen und Künstler davon profitieren, das ist klar, aber natürlich auch alle Bürgerinnen und Bürger.
Im Schnitt ergibt sich daraus ein Zuschuss von 125 Euro für jede Theaterkarte, die in Deutschland gekauft wird. Aber welche Bürger haben von diesem Zuschuss profitiert?
Das ist schwer herauszufinden.
Oliver Rehse ist Intendant am Berliner Ensemble.
Im Deutschlandfunk hat Karin Bayer gesagt,
das Theater ist nach wie vor die Hochburg des Bildungsbürgers.
Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich glaube, für die Opernhäuser stimmt das. Früher war man doch der Meinung, Hauptsache ein gut gespielter Don Carlos, da kommen wir schon mal sehr weit mit. Und das hat sich ganz stark verändert.
Und wie steht es um die Künstler, die ja laut Susanne Laugwitz-Aulbach auch von der Kulturförderung profitieren sollen? Von den 2,5 Milliarden für die Theater gingen nur rund 909 Millionen an Schauspieler, Sänger, Tänzer und anderes künstlerisches Personal. Also gerade einmal ein gutes Drittel der Gelder.
Was ist das, was du da hast? Ein Flat White, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, den nehmen wir ja.
Der Autor Oliver Kluck ist 1980 geboren. Er trägt ganz kurze Haare und eine runde, dünne Brille. Wir treffen uns im Café Olive in Berlin-Mitte. Wir trinken Kaffee, beziehungsweise Flat White, wie es im Hipster-Café heißt. Zuerst sollte das Treffen in einer Berliner Theaterkantine stattfinden.
Vor Kantinen habe ich ein bisschen Angst. Ich habe mir da so einen Stand im Theaterbereich erarbeitet, der dazu führt, dass man mitunter nicht mit freundlichen Blicken begrüßt wird.
Oliver Klucks Theaterkarriere begann rasant. Er hat am Literaturinstitut in Leipzig studiert, 2009 den ersten Förderpreis erhalten, 2010 den nächsten. 2011 folgte die Einladung zu den Mülheimer Theatertagen. So ging es weiter. Und zugleich wurde seine Kritik am Betrieb immer lauter.
Ja, die kriegen massenhaft Gelder. Auch die Verteilung. Über die Verteilung innerhalb des Theaters könnte ich mich natürlich einen ganzen Tag aufregen. Das ist ja das, was man auch von mir erwartet.
In seinem Blog oliverkluck.de hat er sich über die auch finanziellen Verfehlungen der Szene ausgelassen. Der Blog ist momentan offline, die Wut aber nicht.
Aber das sichtbar zu machen, wie man sich die Taschen voll schaufelt und gleichzeitig den Leuten sagt, oh sorry, wieder eine schlimme Kürzung im Kulturbereich, wir müssen leider an euren Gagen ein bisschen sparen, ihr müsst jetzt hier mehr arbeiten für die Hälfte des Geldes.
Die Leitung bekommt viel zu viel, die anderen, Autoren, die freien Arbeiter, viel zu wenig. Zum Beispiel in Berlin, Spielzeit 2015-16. Das Leitungspersonal an den öffentlichen Bühnen erhält insgesamt 19,25 Millionen Euro. In dieser Zeit bekommen alle Schauspieler zusammen nur 4,4 Millionen.
Ich sag immer die Leute, ne? Also ich müsste schon konkret ein paar Namen nennen. Rehse finde ich eine ganz schlimme Bazille.
Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles.
Und wie viel bekommen Sie davon ab?
Wir von den Subventionen?
Nee, Sie persönlich, Sie als Intendant.
Wie meinen Sie, meine Gage oder was wollen Sie wissen? Gucken Sie doch in der Zeitung nach, da stand sie schon mal drin.
Von der Spielzeit 2009-2010 bis 2017 war er Intendant des Schauspiels Frankfurt. Die Frankfurter Rundschau schrieb dazu 2012:
Der Vertrag von Oliver Rehse wurde erst kürzlich bis 2019 verlängert. Bis dahin wird er ein dickes Plus von 40.000 Euro auf dem Konto haben. Nach dem vertraulichen Beschluss des Magistrats, der der Frankfurter Rundschau vorliegt, beträgt die Jahresvergütung des 47-Jährigen derzeit noch 200.000 Euro.
Bis 2019 wäre sein Gehalt auf 240.000 Euro gestiegen. Dazu noch zwei Inszenierungen jedes Jahr.
Meine Berliner Gage ist deutlich geringer als meine Frankfurter Gage. Und die Frankfurter Gage, die durch die Zeitung gegeistert ist, habe ich nie bekommen.
Denn, weil Sie früher gegangen sind.
Genau.
Die Gehälter der Intendanten sind, auch wenn sie aus öffentlichen Geldern bezahlt werden, nur in wenigen Bundesländern öffentlich, in Hamburg und Schleswig-Holstein zum Beispiel, in Berlin oder Hessen nicht. Oliver Rehse sagt, seine Frankfurter Gage wurde verhandelt, lange bevor es losging mit den Kulturkürzungen. Sollte er dann im Nachhinein freiwillig darauf verzichten?
Und Sie zum Beispiel, machen Sie das auch so? Überweist doch bitte 10% von meinem Gehalt wieder zurück.
Oliver Rehse war in Frankfurt ja nicht nur der künstlerische Leiter, sondern auch Geschäftsführer.
Bei vergleichbaren städtischen GmbHs in Frankfurt, wie etwa den Gaswerken, hat der geschätzte Kollege dort das Dreifache verdient wie ich. Mein Opernkollege hat deutlich mehr verdient als ich. Und die Dirigenten und die Sänger und die Regisseure haben ehrlich gesagt absolut nicht nur vergleichbare Gehälter, sondern sie haben zum Teil bei Spitzensängern, bei Spitzenregisseuren höhere Gehälter.
Von solchen Gehältern kann ein Autor nur träumen.
Negativrekorde gibt es eine ganze Menge. Abendfüllende Stück, 2.000 Euro, 3.000 Euro.
Oliver Kluck hat immer gekämpft für seine Honorare, auch wenn man sich damit nicht beliebt macht in der Szene.
Und in Frankfurt war es so ein Preis halt mit Auftragswerk. Das war ein Scheck über 10.000 Euro. Und normalerweise galt der Autor als ausbezahlt. Und ich habe aber in Frankfurt noch nachverhandelt.
Das gab nochmal 9.000 Euro. 3.000 davon gingen an seinen Verlag. Für Kluck blieben 16.000 Euro.
Es klingt erstmal 16.000, klingt ziemlich toll, aber es ist ein halbes Jahr mindestens Schreibarbeit.
Manche Werke wurden auch beauftragt, dann aber nie gespielt. Dreimal ist ihm das passiert. Noch so eine Verschwendung, findet er.
Die Ärztesohn-Debatte. Oder warum man zum Künstler tatsächlich geboren sein muss.
Der Schriftsteller Oliver Kluck kommt aus einem Elternhaus, das eher ungewöhnlich ist für seinen Berufswunsch.
Das sind Arbeiter gewesen, die haben keine Hochschule von innen gesehen. Ja, da bin ich jetzt in einen Bereich gekommen, wo halt Bildung selbstverständlicher Anteil der Wahrnehmung der eigenen Person ist. Ne? Und ich habe allein durch die Sprache da an manche Punkte nicht anknüpfen können.
Er fühlt sich durch diesen sozialen, familiären Hintergrund immer ein bisschen als Außenseiter. Auch am Literaturinstitut in Leipzig waren die Bessergestellten in der Überzahl.
Das merkte man ganz einfach, dass es eine Menge Studienkollegen gab, die ein-, zweimal am Tag essen gegangen sind, jeden Tag. Und ich bin dann halt schnell nach Hause geradelt mittags und habe mir ein Ei gebraten.
Hallo, hier spricht Inga, Inga Plotbaum. Hallo, ich bin irgendwie nicht, also ich bin glaube ich in der Zinnettstraße 40, aber Kessler finde ich nicht.
Auch Florian Kessler weiß um den Einfluss seines Elternhauses auf die eigene Laufbahn.
Ja, da war ich gerade, da habe ich gefragt, genau.
Er hat am Literaturinstitut in Hildesheim studiert.
Ja.
Seit 2015 lektoriert er Gegenwartsliteratur wie die von Fatma Eidemir oder Theresia Enzensberger beim Hansa Verlag in München.
Da muss ich noch einmal weiter. Also da ist so eine Schranke. Okay, gut. Dann klingel ich jetzt gleich. Tschüss.
Literaturverlage sind Wirtschaftsunternehmen. Sie bekommen keine Fördergelder. Aber Literaturhäuser werden öffentlich gefördert. Und Autoren bekommen Stipendien und Förderpreise. Das Handbuch der Kulturpreise listet 2018 962 Literaturpreise auf. Dazu noch Stipendien, Stadtschreiberresidenzen, Werkförderung auf Antrag.
Guck mal, das ist eine ganz kleine Wohnung. Ich kann dir auch noch zeigen, die. Es gibt so eine Dachterrasse. Willst du die aussehen?
Ist
alles gut, komm. Setz dich hier hin, das ist super. Ja.
Florian Kessler wohnt in einer Einzimmerwohnung in unmittelbarer Nähe zum Münchner Szeneviertel Glockenbach. Ein Bett, ein Bücherregal und ein kleiner Tisch.
Möchtest du schwarzen Tee?
Eigentlich wollten wir uns im Verlag treffen, aber Florian Kessler hat einen Hexenschuss.
Ich kann mich nicht bewegen, ich hatte so wahnsinnig Mühe, mir auch meine Schuhe anzuziehen.
Ja.
Florian Kessler kommt aus besserem Hause, so wie Oliver Kluck es beschrieben hat. Ärztesöhnchen. Literatur gehört zum Selbstverständnis der Familie.
Mein Vater ist eben Professor für Neurologie gewesen, meine Mutter Lehrerin. In meinem Elternhaus und unter meinen Verwandten und so weiter spielte Literatur und Kultur immer eine große Rolle. Also meine Großeltern, sogar mein Urgroßvater, war schon Doktor der Germanistik.
Dass er dann am Literaturinstitut in Hildesheim studiert hat, war also kein Zufall.
Und da war eben die riesige Auffälligkeit, dass ich nicht nur auf ganz viele verschiedene Akademikerkinder traf, sondern vor allem, dass da so unendlich viele waren, die so schablonenhaft gleich wie ich aufgewachsen waren.
Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn, hieß seine große Beschwerde in der Wochenzeitung Die Zeit aus dem Jahr 2014. Die junge Literaturszene ist zu akademisch.
Die in Hildesheim meist überaus westdeutschen Eltern von uns Schreibschulstudenten hatten noch etwas Anständiges studiert, abends gerne ihren Walser gelesen und zugleich ihr Geld klug angelegt. Meine Generationsgenossen und ich hatten dann bereits zu Schulzeiten unseren Theater-AGs gefrönt, fanden BWL und Naturwissenschaften profan und sublimierten überhaupt gerne vor uns hin. Wer außer uns hätte auch in den wirtschaftlich bewegten Zeiten der Nullerjahre Motivation gehabt, 9 Semester lang über eigene Kurzgeschichten Ideen zu diskutieren? Die erschütternd wenigen Mitschüler aus meinem Heidelberger Gymnasium, die nicht der etabliertesten Mittelschicht angehörten, hatten definitiv andere Interessen als ein Dichterstudium.
Das kam mir jetzt gar nicht vor, als würde man da irgendwie Tabus verletzen und so. Am Morgen bin ich dann auf Facebook gegangen und das explodierte, weil alle sich fürchterlich aufregten und lustigerweise vor allem eben Kollegen oder Freunde, andere Schriftsteller, die das alle so unglaublich schrecklich fanden, dass man überhaupt mit sozialen Argumenten oder wirtschaftlichen Argumenten über Literatur redet.
Der Bildungshintergrund bestimmt auch, wer liest. 56% derjenigen, die Abitur oder ein Studium absolviert haben, lesen mindestens einmal in der Woche ein Buch. Bei den Menschen mit einfacher Schulbildung liegt der Anteil bei bloß 16%, hat das Allensbach-Institut 2017 herausgefunden. Der Autor Enno Stahl hat genau das kritisiert.
Damit bildet der Literaturbetrieb jene Prozesse ab, die in der Gesamtgesellschaft ablaufen. Ausschlussszenarien einer sozialen Schicht gegen andere, unter ihr stehende. Ja, man kann wieder von Klassen sprechen.
Arbeiterkinder studieren seltener. Von 100 nur 27. Medizin und Jura studieren sie kaum, sondern eher Fächer wie Ingenieurs- oder Wirtschaftswissenschaften. Das zeigen die Daten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Fächer mit Aufstiegschancen und sicherem Verdienst. Nicht gerade das, was der Literaturbetrieb bietet.
Autoren werden an jedem Buch beteiligt. Es hat sich aber schon lange ein ganz anderes System etabliert, dass es nämlich Vorschüsse gibt, durch die viele, viele Bücher erstmal vorfinanziert werden vom Verlag. Es gibt auf jeden Fall Bücher, bei denen wahnsinnig hohe Beträge gezahlt werden. Es gibt viele, viele Bücher, bei denen nicht wahnsinnige Beträge gezahlt werden.
Mit wie viel Prozent ein Autor an einem verkauften Buch beteiligt ist, erzählt Florian Kessler nicht. Nur so viel. Wie viel ein Autor für ein Buch bekommt, ist immer Verhandlungssache.
Die Bestseller, die ganz oben auf der Bestsellerliste stehen, verkaufen sich hoffentlich immer über 100.000 Mal.
Finanzieren die Bestseller einfach den Rest?
Ja, das ist schon sehr lange die Kalkulation von literarischen Verlagen.
Die Buchbranche hat 2017 9 Milliarden Euro umgesetzt. Doppelt so viel wie die Film- und Musikbranche. Trotzdem können nur wenige Autoren vom Schreiben leben. Für viele ist die jährliche Auszahlung von der Verwertungsgesellschaft Wort, kurz VG Wort, deshalb ein willkommenes Beibrot.
Die Verwertungsgesellschaften. Oder warum alle dafür zahlen, dass Dieter Bohlen noch mehr Geld verdient.
Dass die Interessen der Ärztesöhne und anderer Bildungsbürger mit kreativen Ambitionen auf breitem gesellschaftlichen Rückhalt fußen, lässt sich auch an Einrichtungen wie der VG Wort ablesen. Jedes Mal, wenn irgendwo in Deutschland ein Roman oder ein Text kopiert, nochmals veröffentlicht oder in einer Bibliothek ausgeliehen wird, fließt Geld an den Urheber des Textes. Ein Großteil des Geldes stammt aus der Speichermedienabgabe. Jeder, der einen USB-Stick, CD-Rohling oder DVD-Brenner kauft, fördert damit indirekt die Kultur. Mit dem Kauf eines Smartphones sind es etwa 5 bis 6 Euro, bei einem Fernseher mit Aufnahmefunktion sogar 13 Euro. Wer sich also einmal im Jahr ein Smartphone kauft, zahlt dem Ärztesohn, der sich frei entfalten kann und Romane schreibt, einen Zuschuss. Der wird damit zwar dafür entschädigt, so die Argumentation, dass seine Texte weiterkopiert und vertrieben werden, aber selbst wer nie Romane auf dem Smartphone liest, zahlt für das 13. Monatsgehalt des Autors. Eine ähnliche Entschädigung würde man sich auch für Geringverdiener wünschen, zum Beispiel in Form einer Abgabe für Minijobber beim Kauf von Luxusartikeln oder als solidarisches Urlaubsgeld für Alleinerziehende beim Kauf von Rentenversicherungen.
Die Autoren bekommen aktuell, wenn sie nichts machen, die volle Ausschüttung, können aber freiwillig gegenüber der VG Wort erklären, dass sie den Verlag mitbeteiligen möchten.
Bis 2016 haben die Verlage automatisch die Hälfte der VG-Wort-Einnahmen erhalten, erzählt Vanessa Königke von den Freischreibern, dem Berufsverband für freie Journalisten und Journalistinnen, bis der Bundesgerichtshof dem Einhalt geboten hat.
Von einem Verlag habe ich tatsächlich nach Veröffentlichung einen Brief bekommen, das las ich wie, künftig kriegen die Autoren den Verlegeranteil dazu. Und es las sich, als würde die Urheber jetzt noch zusätzlich einen Teil bekommen, der eigentlich den Verlagen zusteht. Und zumindest laut aktueller Rechtsprechung ist es nicht der Fall.
Dass die Verlage lange mitprofitiert haben, liegt an der Geschichte der Verwertungsgesellschaft.
Zum einen ist die VG Wort eine Verwertungsgesellschaft, in der Autoren und Verleger sind. Und in der eben von daher von Anfang an, und das ist jetzt seit 60 Jahren, beide Interessen vertreten wurden. Und in denen aber immer die Verleger eigentlich einen höheren Anteil hatten.
Die treibenden Kräfte waren die Verleger.
Bei der Einführung des Urheberrechts. Das sagt Eckhard Höffner. Er ist Autor des Buches Geschichte und Wesen des Urheberrechts.
Die Verleger haben gestritten um die Druckrechte. Wer darf exklusiv die Bücher vertreiben?
Das war Ende des 19. Jahrhunderts. In der Zeit, als sich das Bildungsbürgertum formierte und Florian Kesslers Urgroßvater vermutlich gerade seine Germanistikkarriere begann.
Es waren Kaufleute, Rechtsanwälte, gut verdienende Leute, die eben sich im Wesentlichen definiert haben, damals in der Zeit der Aufklärung, eben durch Geld einerseits und durch Geist andererseits. Wir haben Geld und wir haben auch Kultur. Die Legitimation für das Urheberrecht war letztens, dass man sagt, okay, wenn Leute Kunstwerke schaffen, dann brauchen die auch ein Geld.
Vom Urheberrecht profitieren vor allem die erfolgreichen Künstler, meint Eckhard Höffner. Besuch bei Albrecht Schrader. Der Musiker lebt in Köln in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Er schreibt seine eigene Musik und ist Bandleader bei Jan Böhmermanns Rundfunk-Tanzorchester.
Ja, lustigerweise kam, es ist echt, man blickt ja überhaupt nicht durch, also von einer Stunde kam
die GEMA kümmert sich um die Rechte der Komponisten und Textdichter. Wann und wo auch immer ein Song gespielt wird, im Aufzug, im Radio, im Club oder auf einem Konzert, fließt unmittelbar Geld an die GEMA.
Neue Welt, alte Last und die nervige Schuld. Leere Plätze in der Bibliothek.
Dafür, dass sein Song nichtsdestotrotz gerade im Radio läuft, bekommt er Tantiemen von der GEMA.
Also das hier bedeutet Einzelaufstellung, Music on Demand, Deutschland, erstes Halbjahr 2017. Das ist sowohl Streaming als auch, mal gucken, daran habe ich als Komponist 53,3, nee, das stimmt eigentlich nicht. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich nicht verstehe.
Kein Mensch versteht die komplizierten Vergabepläne. Albrecht Schrader ist trotzdem zufrieden. Seine Musik läuft manchmal im Radio, auch wenn längst nicht so oft wie Helene Fischer oder Tim Bensko.
Mittlerweile, das hat sich jetzt so eingependelt wie ein sehr gutes Weihnachtsgeld aufs ganze Jahr verteilt.
Dieter Bohlen ist GEMA-Millionär und Albrecht Schrader sicher nicht.
Maurice Summen betreibt das Indie-Label Staatsakt, auf dem Albrecht Schrader seine Solomusik veröffentlicht.
Es wird einfach einen riesengroßen Batzen Geld eingenommen und der wird nach Erfolg verteilt. Ist ja klar, dass die Leute, die erfolgreich sind, das Prinzip dieser Umverteilung gerecht finden. Und alle, die unten sind, hoffen darauf, dass sie irgendwann mal so erfolgreich sind, dass sie auch zu denjenigen gehören.
Ein Dieter Bohlen hat innerhalb der GEMA auch mehr zu sagen. Komponisten, die besonders viel durch die GEMA einnehmen, haben ein einzelnes Stimmrecht.
Man darf ja bei der GEMA immer nicht vergessen, wessen Interessen da vertreten werden.
Vor Klassikkampf hat Berthold Seliger das Geschäft mit der Musik geschrieben, einen Insiderbericht.
Das sind zum einen die Großkünstler, die im Grunde mit Stimmrecht da drin sitzen, die auch viel verdienen und für die GEMA natürlich eine hochprofitable Einrichtung ist.
Tatsächlich erhält eine relativ kleine Anzahl der Mitglieder einen großen Teil der Erträge. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das noch im Sinne der Gesellschaft ist oder ob die Einnahmen auch anders verteilt werden könnten. In Deutschland bekommen nur die E-Musikkomponisten mehr, also die Komponisten klassischer Musik, sagt Jürgen Brandhorst von der GEMA.
Man hat im Grunde gesagt, dass
grundsätzlich ein Werk der populären Musik häufiger gespielt wird als ein Werk der E-Musik. Und wenn das dann mal gespielt wird, dann soll es halt einen höheren Faktor bekommen. Dann soll ich durch diesen höheren Faktor eben auch aus diesem solidarischen Gedanken raus eine höhere Vergütung bekommen.
Sie merken an der Art, wie da diese Abwehrgefechte laufen, das ist eine Mischung aus Dünkel und das ist eine Mischung aus, wir wollen hier alles so beibehalten, wie es ist, weil wir sind eine Kulturnation, das läuft doch alles super. Und die blöden Pop-Leute, was interessieren uns die? Und dann kommen noch am Ende noch Musiker aus der dritten Welt daher und wollen auch noch Tantiemen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist eigentlich so die Attitude, mit der da GEMA-Politik gemacht wird.
Berthold Seliger kritisiert den Einfluss der Musikverlage in der GEMA.
Es wird ja immer so getan, als ob das die Interessen der Künstler sind. Das ist also nur zum Teil der Fall. Es ist eben massiv die Verlage. Und die kleineren Künstler, die neuen Künstler, die jungen Künstler, die weniger Umsatz machen, die haben noch nicht mal Stimmrecht. Und die bekommen im Grunde so die Brosamen, die übrig bleiben. Das ist einfach ein verfehltes Grundkonstrukt.
Anders als bei der VG Wort profitieren bei der GEMA die Musikverlage immer noch mit. Sie erhalten zwischen 33% und 40% der Einnahmen.
Und das hat nichtsdestotrotz entsprechend nichts mit dir zu tun. Je weniger nichts, desto mehr hat das trotz alledem nichts mit dir zu tun.
Pop. Oder warum die Grenze zwischen E- und U-Kultur immer noch existiert.
Popkultur ist für uns eine feste Säule,
sagt Susanne Laukwitz-Aulbach, die Kulturdezernentin der Stadt Köln. Trotzdem bekommt die Popkultur in Köln 2018 gerade einmal 270.000 Euro Fördergelder. Die Museen in der Stadt bekommen im gleichen Zeitraum 60 Millionen.
Popkultur ist auch genauso ein Teil unseres täglichen Lebens, ob wir es jetzt wollen oder nicht.
Wenn es um Förderung geht, ist Popkultur in Deutschland trotzdem viel schlechter gestellt als die E-Musik, also die klassische Musik.
Ich glaube, es kommt von dieser Trennung von U- und E-Musik, die sich ja Gott sei Dank also immer mehr auflöst. Und dann war das vielleicht eher so ein Faktor, wo man gedacht hat, ja, die kämpfen für sich alleine, die sollen mal gucken, wie sie klarkommen.
In den Förderplänen jedenfalls hat sich die Trennung zwischen U und E noch überhaupt nicht aufgelöst. Das sorgt für Ungerechtigkeit, findet der Popkonzertveranstalter Berthold Seliger.
Wenn man zum Beispiel ein Konzert in der Berliner Philharmonie in einem Theater veranstalten will, dann muss man relativ hohe Mieten bezahlen. Das heißt, sie müssen pro Ticket etwa 12 bis 13 Euro draufschlagen, sodass die Leute, die ohnehin mit ihren Steuergeldern diesen Laden schon finanziert haben, nochmal zur Kasse gebeten werden, um ihre Musik dort erleben zu dürfen. Das ist eine total absurde Situation. Da müsste man dafür sorgen, dass die heiligen Hallen unserer Repräsentationskultur auch für die Popkultur zu günstigen Bedingungen geöffnet werden.
Seliger fordert daher, dass Spielstätten in die Förderung einbezogen werden. Bisher vergibt der Bund immerhin 2 Millionen Euro an Clubs, aber nicht als kontinuierliche Förderung, sondern bloß als einmaliges Preisgeld für einzelne Spielstätten.
Die sind ja massiv gefährdet heutzutage. Sie kriegen immer weniger Zuschüsse, haben immer höhere Mieten, insgesamt teure Personalkosten und alles. Also das heißt, da müsste man massiv fördern.
Schrader zum Beispiel kann sein Einkommen mit Konzertauftritten kaum aufbessern.
Wenn es selbst veranstaltete Konzerte mit meiner Booking-Agentur sind, dann ist das bestenfalls momentan kostendeckend.
Das heißt, schlechtestenfalls zahlst du einfach drauf?
Ja. Unter 100 Leute zu haben, mehrfach am Abend, das kann sich mit einer Band gar nicht tragen.
Wie einfach oder schwierig ist das denn, das so zu leben, wie du das machst? Zu sagen, okay, also wenn ich Konzerte spiele, dann habe ich Glück, wenn ich nicht drauf zahlen muss. Das muss man sich ja trotzdem erstmal so leisten können, also das zu machen, ohne dass das irgendwas abwirft.
Also bei mir ist es dann so das Robin Hood-Prinzip sozusagen. Also was ich mit lukrativen Musikjobs verdiene, stecke ich dann zum Teil einfach dann in meine eigene Musik.
So wie Schrader geht es vielen Musikern.
Nun würde ich dem immer entgegenhalten, dass man mit Popmusik natürlich in einem anderen Maße Geld verdienen kann als mit sogenannter klassischer Musik.
Stefan Opitz ist Professor für Kulturmanagement an der Universität in Kiel und einer der Autoren des Kulturinfarktes. Ein Sachbuch, das 2012 für Aufregung in den Feuilletons sorgte, weil die Autoren schrieben, dass zu viel Gleiches und sowieso zu viel Kultur in Deutschland gefördert wird.
Gehen wir doch mal an die Kostenseite. Was kostet denn nun eigentlich Popmusik? Was wollten Sie denn von diesen Kosten gerne erleichtern? Und so weiter und so fort. Die Fragen müssten Sie ja beantworten, ehe Sie nur lapidar sagen, man muss die Popmusik mehr fördern und dafür ein paar Opern irgendwie bleiben lassen.
Kultur für wirklich alle. Oder warum nicht auch mal den Schlagersänger Andy Borg fördern?
Eine kleine Umfrage beim Theatertreffen in Berlin. Gleich beginnt die Faust-Inszenierung von Frank Castorf. Zwischen 14 und 50 Euro haben die Besucher gezahlt. Würden Sie auch mehr für Ihre Karte zahlen, damit am Ende zum Beispiel die Popmusik etwas mehr bekommt?
Also ich würde sagen, wenn es mehr kostet, wären wir bestimmt bereit, mehr zu zahlen. Das machen wir bei anderen Aufführungen ja auch.
Da wäre ich eindeutig dagegen.
Warum?
Ja, weil Theater Spaß macht. Und wenn ein Ticket 50 Euro kostet, überlegt man sich das schon, ob man geht.
Das ist ein völliger Unsinn. Weil dieser Pop-Dreck, das ist irgendein Unterhaltungsscheiß, den braucht kein Mensch. Ich bin ein etwas älterer Mensch, auch noch einen Bildungsauftrag hatte.
Doch dieser Pop-Dreck und diese Unterhaltungsscheiße haben extrem viele Fans.
Das, was viele Menschen unter Kultur und Kunst verstehen, ist nicht Gegenstand der Kulturförderung in Deutschland. Und da stellt sich natürlich irgendwann die Demokratiefrage.
Der Kulturwissenschaftler Thomas Renz leitet seit einem Jahr das Stadttheater in Peine, eine Stadt in Niedersachsen mit knapp 50.000 Einwohnern. Damit Kulturförderung nicht bloß den Eliten zugutekommt, lädt er auch mal das Unsorgtheater ein.
Uns geht es gerade darum, auch Themen und Programme und Ästhetiken reinzunehmen, die für alle aufgehen.
Zum Beispiel den Schlagersänger Andy Borg.
Und dann wird das Haus voll und dann kommen auch Leute, die sonst nie kommen. Weiß ich, kennst du den?
Ich sah dir ins Gesicht.
Schlagersänger aus Österreich mit Fokuhila-Föhnfrisur. Seit über 30 Jahren im Geschäft. Die Tickets für seine Konzerte verkaufen sich auch ohne städtische Subventionen.
Unsere Zeit.
Da können Sie das Bildungsbürgertum zum Heulen bringen. Und dieses Borg-Argument, das nehme ich gerne in Diskussionen mit. Neulich saß ich in Bremen auf dem Podium, da war eine Mitarbeiterin vom Bremer Theater. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, mach doch auch mal den Borg, ladet den mal ein. Und dann hat sie fast Schnappatmung bekommen an der Stelle.
Ist ein Konzert von einem Schlagersänger wie Andy Borg deshalb schon schlecht, weil es beliebt beim Publikum ist? Das alleine kann das Argument nicht sein. Schließlich sind Karten für Bayreuth oder für die Stücke bei Mülheimer oder Berliner Theatertreffen ebenfalls begehrt. Und viele Häuser freuen sich, wenn sie gut ausgelastet sind. Und wenn man mal umgekehrt fragt, ist etwas noch relevant, was nur so einen geringen Teil der Bevölkerung interessiert, wie Theater oder Oper?
Jetzt könnten Sie natürlich argumentieren, wenn 80% daran nicht interessiert sind, warum machen wir den ganzen Quatsch?
Sagt Stefan Opitz, der Professor für Kulturmanagement und einer der Autoren des Kulturinfarktes.
Das ist natürlich eine falsche Argumentation, ganz einfach deswegen, weil jedes Gemeinwesen ansteht, zu sagen, so, das sind Dinge, die sind für uns, für unseren Zusammenhalt, für unsere Identität und so weiter, sind die nicht nur wichtig, sondern die sind, um Frau Merkel zu zitieren, unverzichtbar. Wir wollen die gar nicht in Frage stellen. Um das zu beantworten, müssen Sie sich mit der Frage beschäftigen, ja, was ist denn förderungswürdige Popkultur? Da kommen Sie ganz schwer ins Schleudern. Also Sie werden einerseits nicht umhin können, bestimmte Traditionen zu akzeptieren und zu sagen, das ist unser Ding?
Ja, ich bin der Meinung, dass in den Gremien ganz klar ein elitärer und auch ein sehr bildungsbürgerlicher Diskurs herrscht. Die Kulturpolitiker, kann es sein, dass die den gar nicht so wirklich vertreten, aber sobald sie in so einem Gremium drinstecken, ist man schnell gefangen in den Diskursen.
Die nationale Hochkultur. Von Eliten zu einer solchen bestimmt, größtenteils schon vor Jahrhunderten zum Kanon geworden, obwohl sie auch mal neu war und von den alten Eliten abgelehnt wurde, wie heute die Popkultur. So geht es bei der Kulturförderung vor allem um eine Sache, hat Valerie Moser in ihrer Soziologie der bildenden Kunst herausgearbeitet, um die Bewahrung eines deutschen Kulturbesitzes, der auf eine bildungsbürgerliche Tradition in Deutschland verweist. Thomas Renz meint, dass diese Tradition vor allem in den Gremien fortlebt, die entscheiden, was gefördert wird und was nicht.
Ich war mit Hilmar Hoffmann vor ein paar Jahren mal Abendessen und da hat er selbst gesagt, also Kultur für alle, das haben wir nicht erreicht. Es kommen weiterhin nur die 10%.
Dass die ganz begeistert sagen, dass es in der Elbphilharmonie Karten für 12 Euro gibt. Das ist doch toll. So. Und dann, ja, das wird nicht angenommen. Das wird nicht richtig angenommen. Ja, lass die Leute doch, jetzt sind die Leute schuld, dass sie nicht Bock haben, sich Beethoven anzugucken, oder wie? Nur weil das billig ist. Die sollen ihr Geld bekommen, um ihre Form von Kultur auch zu machen.
Die Kulturumverteilungsmaschine. Wer hat, dem wird gegeben. Von Ina Plutroch. Es sprachen Florian Seigerschmidt und die Autorin. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Kiwi Eddy. Regie Helga Mattea. Redaktion Tina Klopp. Deutschlandfunk 2018.